Mit großer Freude und zu aller Erheiterung eröffne ich dann hiermit die 56. Sitzung des IFRS-Fachausschusses. Wir haben ein recht volles Programm und beginnen mit etwas ganz Leichtem, nämlich dem Forschungsprojekt zu FAIS. Und ich erteile dazu Herrn Schmotz das Wort.
Leicht, na gut. Ich möchte Sie heute informieren über den Stand des Forschungsprojektes Financial Instruments with Characteristics of Equity, was ja nun schon seit über einem Jahr beim IASB anhängig ist. Ich habe Ihnen dazu eine Unterlage vorbereitet, die Präsentation, das ist die Unterlage 2a. Dort habe ich mal versucht, etwas übersichtlich und strukturiert zusammenzufassen, was der Board in den Sitzung, seitdem das Forschungsprojekt wieder aufgelebt ist, so besprochen, diskutiert wurde. Einige Dinge sind mehr oder weniger konkret schon entschieden, kann man nicht sagen, indiziert. Das ist zumindest das, was der Staff immer so als Wortlaut verwendet, the board indicated. Das sind ein paar Dinge, die kann man insofern konkret benennen, als dass man jetzt schon ein Gefühl dafür hat, dass diese im Diskussionspapier erscheinen werden, auch mit Fragen betextet. Bei anderen Indikationen oder vorläufigen Entscheidungen ist das weniger der Fall. Und wenn man sich das durchschaut und auch wenn man die Unterlagen, die Observer Notes des Board und sich auch die Sitzung anhört und hinterher die Protokolle durchliest oder das Update, ist es schon so, dass da noch einige Fragen offen bleiben. Insofern bin ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage, vollumfassende Auskunft über alles zu geben, denn es fehlt halt noch jede Menge Informationen, die dann sicherlich hoffnungsvollerweise in dem Diskussionspapier dann drinsteht, von dem der Board bislang ausgeht, dass das in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2017 erscheinen wird. Das Projekt FAIS hat ja nun mittlerweile schon eine sehr, sehr lange Historie. In dem Memo of Understanding von 2006 ist das schon insofern adressiert worden, als dass man sich damals zwischen den beiden Boards darauf geeinigt hat, dass man das EK-FK-Abgrenzungsthema auch behandeln will. Dann haben die Boards danach im Jahr 2007 und 2008 jeweils ein Diskussionspapier veröffentlicht. Im Jahr 2008 hat der IASB den IAS-32 auch letztmalig etwas, sagen wir mal, stärker geändert. In dem Zeitpunkt war das Projekt auf der aktiven Agenda des IASB und Ende 2010 hat man es dann ausgesetzt wegen geringer Priorität. Das Ganze ist dann aber wieder, interessant geworden, als man im Rahmen der Arbeiten zum Conceptual Framework, in dem Diskussionspapier zum Conceptual Framework, was 2013 erschien, zwei Ansätze vorgestellt hat, wie man denn die Abgrenzungsfrage auf der Passivseite behandeln will. Dort wurden, wie gesagt, zwei Ansätze vorgestellt, den beiden sind aber deutliche Kritik entgegengebracht worden, was den Board dann zu der Überlegung gezwungen hat, ja, machen wir jetzt erstmal damit weiter. Dann kann es durchaus sein, dass das Conceptual Framework deutlich später rauskommt, als wir das eigentlich wollen, oder koppeln wir das ab in ein neues Forschungsprojekt, beziehungsweise lassen das alte Forschungsprojekt wieder aufleben, machen am Rahmenkonzept erstmal weiter, verabschieden das und wenn sich aus dem Forschungsprojekt ergibt, dass das Rahmenkonzept geändert werden muss, dann hat der Board in Kauf genommen, dass man das hinterher dann im Nachgang noch tun wird. So viel zur Historie. Die Präsentation, die ich Ihnen vorbereitet habe, die ist so gegliedert, wie sich der Board mit den thematischen Dingen beschäftigt hat. Das ist keine Chronologie, sondern es ist eine Zuordnung zu bestimmten Themen, weil es auch so war, dass der Board sich beispielsweise mit dem Thema Derivate zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr 2015, 2016 befasst hat und ich habe versucht, das themenspezifisch zuzuordnen. Ich sage gleich noch was zum Hintergrund des Projekts, was die Historie angeht, habe ich Ihnen ja schon einiges erzählt. Wir werden dann darüber reden, was der Board sich gedacht hat in Bezug auf die drei Klassifizierungsansätze, die er bislang entwickelt hat und wie er die hergeleitet hat. Dann sage ich noch ein bisschen was zu Ausweisfragen. Da geht es insbesondere um die Frage, will man auf der Passivseite innerhalb des Eigenkapitals besondere Klassen und innerhalb des Fremdkapitals auch besondere Klassen einführen Und zum Thema Anhangangaben will ich auch noch was sagen. Ich würde gerne, Folgendes tun, dass ich nach den Klassifizierungsansätzen mal eine kurze Zäsur mache. Denn ich möchte gerne aus dieser Sitzung auch zumindest schon mal so ein bisschen Flavor von Ihnen mitbekommen, in Vorbereitung auf das, was wir dann tun werden, wenn das Diskussionspapier herausgekommen ist. Es mag sicher der Fall sein, dass wir uns nicht ganz detailliert damit beschäftigen können, weil, wie ich schon eingangs sagte, die Dinge jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt sind und auch in den Protokollen des Boards und auch in den Diskussionen die Dinge wirklich nicht bis in die Detailspitze diskutiert wurden. Aber man bekommt, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck, was der Board im Hinterkopf hat, wo die Reise hingehen soll. Das Projekt oder mit dem Projekt will der Board untersuchen, ob man auf Basis einer Dichotomie, wie sie jetzt auch besteht, und da vielleicht sollte ich noch kurz ausholen, man hat zu Beginn des Forschungsprojektes gesagt, wir werden nicht in eine Richtung gehen, die zum Beispiel Claims Approach sagt, wo ich überhaupt gar keine Abgrenzung auf der Passivseite mehr habe, sondern der Board sagte, wir wollen die Dichotomie beibehalten. Das heißt, es wird eine Klasse Fremdkapital und eine Klasse Eigenkapital geben. Gleichwohl ist dem Board auch bewusst, dass durch diese Zweiteilung bestimmte Informationen nicht oder nur unzureichend gegeben werden. Und als klassisches Beispiel wird dazu immer gesagt, sind die Dinge, die auch in dem Namen des Projektes drinstehen. Es gibt eben Finanzinstrumente, die sind Fremdkapital, verhalten sich aber wie Eigenkapital. Und die Frage ist, ob man die Probleme, die da heraus entstehen, nicht durch andere, ich sag mal, Elemente oder Instrumente beheben kann, wie zum Beispiel Darstellungsfragen innerhalb der Klassen oder Anhangangaben oder bestimmte Zuordnung. Wir sehen das dann später noch, wenn es um die Zuteilung von Ergebnissen auf verschiedene Eigenkapitalklassen geht. Aber wie gesagt, man möchte das Projekt nicht auf der grünen Wiese beginnen und sagt, wir gehen mal von IAS 32 aus und versuchen alles andere darum mehr oder weniger herumzubauen. Und Basis dafür ist zunächst mal zu versuchen, das Prinzip, was hinter IAS 32 steht, wieder sozusagen zu reinstallieren. Ja, das ist auch der Wortlaut, den der Board dazu verwendet. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch ein Recap zu IAS 32 geben. Das ist auf den Folien 4, 5 und 6 bzw. 7 dargestellt. Der Staff sagte eingangs, ja, IAS 32, wir sehen da eigentlich, stecken dort zwei Prinzipien dahinter. Das Primärprinzip basiert auf der Frage, gibt es einen Anspruch gegen das Unternehmen, der durch eine Zahlung erfüllt ist. Das heißt, besteht eine Zahlungsverpflichtung durch das Unternehmen, der sich das Unternehmen nicht entziehen kann. Wird diese Frage mit Nein beantwortet, dann wird ein Finanzinstrument oder ein Vertrag oder ein Anspruch in der Regel als Eigenkapital klassifiziert. Besteht aber gegenüber dem Unternehmen eine Zahlungsverpflichtung, dann besteht zunächst mal der Verdacht, es handelt sich um ein Fremdkapitalinstrument. Es gibt dabei aber ein paar Ausnahmen, wie Sie auf der Folie 4 auch sehen. Das betrifft zum einen die kündbaren Instrumente, das sind oder auch Puttables genannt. Und dann gibt es eine Ausnahme, ich nenne die jetzt mal Liquidationsausnahme. Diese Ausnahmen sind in den Paragraphen 16a bis 16d des IAS 32 formuliert. Was die im Einzelnen bedeuten, da kommen wir gleich später nochmal dran vorbei, das würde ich Ihnen auch noch sagen, sind diese Bedingungen erfüllt, diese Ausnahmen, Bedingungen für die Ausnahme erfüllt, dann sind auch kündbare Instrumente im Eigenkapital zu bilanzieren und bei den Instrumenten, die bei Liquidation zu einer Auskehr von finanziellen Mitteln oder allgemein gesprochen ökonomischen Ressourcen führen, dann unter der Bedingung, dass diese Ausnahmen erfüllt sind, die in 16c und 16d formuliert sind, dann werden diese Instrumente auch im Eigenkapital bilanziert. Alle anderen Finanzinstrumente gelten als Fremdkapital und man muss sich dabei immer vor Augen halten, dass in dem Fall, wo ein Instrument als Fremdkapital bilanziert wird, das auch einer regelmäßigen Neubewertung unterliegt und diese Neubewertungseffekte gehen dem Grunde nach regelmäßig durch die Gewinn- und Verlustrechnung. Bei den Verträgen über eigene Eigenkapitalinstrumente, das hat der Staff so ein bisschen als Sekundärprinzip so formuliert, da gibt es die Unterscheidung zwischen den Derivaten und den Nichtderivaten. Bei den Nichtderivaten besteht hier eine Verpflichtung des Unternehmens, eine variable Anzahl von eigenen Eigenkapitalinstrumenten zu liefern. Dann erfolgt ein Ausweis als Fremdkapital. bei den Derivaten, die bei Erfüllung eine Pflicht zur Rücknahme von Eigenkapitalinstrumenten vorsehen, gegen Ausgabe von finanziellen Vermögenswerten, dann ist hier der Grundsatz, dass es Fremdkapital ist. Es gibt eine Ausnahme in IAS 32, das sind die sogenannten Foreign Currency Rights Issues. Das betrifft Optionen oder sonstige Rechte, die ausgegeben werden in Bezug auf den Bezug eigener Eigenkapitalinstrumente. Jetzt bin ich schon einen Schritt weiter, Entschuldigung. Wir sind jetzt hier bei den Derivaten, die zur Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten führen. Da ist der Grundsatz, um mal kurz zurückzugehen, muss ich eigene Eigenkapitalinstrumente ausgeben und ich habe eine Variabilität bezüglich der Anzahl oder aber bezüglich des Wertes der finanziellen Vermögenswerte, dann gilt hier grundsätzlich ein Fremdkapitalausweis. Wenn aber das Foreign Currency Rights Issues, wenn der Ausnahmesachverhalt erfüllt ist, dann sind solche Derivate auch als Eigenkapital zu bilanzieren. Das sind solche Dinge, wo Optionen oder Rechte an Anspruchsinhaber ausgegeben werden, die den Bezug von Eigenkapitalinstrumenten vorsehen und wo der Betrag aber fixiert ist in einer Währung, die nicht der funktionalen Währung des Unternehmens entspricht, sondern die eine Fremdwährung ist. Dann sagt man ja grundsätzlich, Moment, wir haben hier eine Variabilität, weil zwar ist der Betrag fixiert, aber er ist nicht fixiert in Bezug auf die funktionale Währung. Und da hat der Board damals gesagt, hier machen wir eine Ausnahme. Wir klassifizieren solche Instrumente dann als Eigenkapital, wenn diese Rechte nur bestehenden Eigenkapital oder nur bestehenden Eigentümern derselben Klasse von Eigenkapitalinstrumenten angeboten werden. Alle anderen Verträge über eigene Eigenkapitalinstrumente, die dann die Fix-for-Fix-Regel erfüllen, sind als Eigenkapital zu bilanzieren. So, dann hatte ich Ihnen versprochen, gehe ich mal kurz auf die Puddlebitz-Exception ein, 16a, 16b. Dort ist die Frage, wann sind denn kündbare Instrumente als Eigenkapital zu klassifizieren? Also kündbare Instrumente sind beispielsweise Anteile an Personenhandelsgesellschaften, ganz typischer Fall. Die Bedingungen sind hier aufgeschrieben auf der Folie 5. Das sind einmal Bedingungen, die das Instrument selbst betreffen. Die sind in 16a geregelt und das sind Bedingungen, die andere Instrumente betreffen. Das sind 16b des IAS 32 geregelt. Diese Bedingungen müssen alle kumuliert erfüllt sein. Ja, zu den Bedingungen, die das Instrument selbst betreffen, zählt eben, dass der Inhaber des Instruments bei Liquidation des Unternehmens einen Anspruch auf das anteilige Reinvermögen haben muss. Das Unternehmen muss zur nachrangigsten Klasse gehören. Aus dem Instrument müssen sich keine weiteren Verpflichtungen ergeben und dergleichen mehr. Ich glaube, ich muss die jetzt nicht alle vorlesen, die auf der Folie stehen. Dann gibt es die Liquidationsausnahme in den Paragraphen 16c und 16d des IAS 32 geregelt. Da sind die Bedingungen etwas kürzer, was die Anzahl angeht. Also solche Instrumente, die ausschließlich bei Liquidation des Unternehmens zur Zahlung führen, sind dann als Eigenkapital einzustufen, wenn die Liquidation so gut wie sicher ist, beziehungsweise vom Unternehmen nicht beeinflussbar ist. Hintergrund dieser Regelung sind die sogenannten Limited Life Entities, wo also von vornherein feststeht, das Unternehmen ist nach x Jahren, wird das liquidiert. Die Ansprüche sind, wie gesagt, die Bedingungen sind, wie gesagt, etwas kürzer. Ich würde die jetzt hier auch nicht vorlesen, nur insofern, dass es ähnlich aufgebaut ist wie in 16a und 16b, nämlich, dass es Bedingungen gibt, die das Instrument selbst betreffen und Bedingungen in 16d, die weitere Instrumente betreffen. Soweit der Recap zu IAS 32. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Hintergrundzielen und Ansatz dieses Problems. Aufgrund dieser Ausnahmen, und das sind ja schon einige Ausnahmen, fragte sich der Staff, können wir überhaupt davon reden, dass ja ein Prinzip existiert hinter IAS 32? Also wir haben zwar ein Prinzip, aber es gibt viele Ausnahmen. Flankierend dazu sagt der Staff, es sind in den letzten 10 Jahren zahlreiche Anfragen an das IC gerichtet worden mit dem Thema Fremdkapital, Eigenkapital. Ich habe mal nachgeschaut, seit 2006 gab es allein 14 NIFREGs dazu, zu diesem Thema. Die betreffen nicht nur die NIFREGs, sondern die Anfragen, die gehen in Richtung, was bedeutet Fixed for Fixed, wie sieht die Fixed for Fixed Condition in der Praxis aus, was passiert mit Instrumenten, bei denen der Ausgebende, also das Unternehmen, die Form des Settlements bestimmen kann. Das ist auch ein Thema, was beim IC behandelt worden ist. Und im Jahr 2014 gab es allein 3 Anfragen zu konvertierbaren Instrumenten. Ich sagte eingangs, das steht unten auf der Folie nochmal, der Board fängt an und sagt, wir nehmen IAS32 und versuchen da ein Prinzip zu finden, was robuster ist als das, was wir im Moment haben. Die beim ISB behandelten Themen, mehr oder weniger detailliert und auch mit mehr oder weniger konkreten und verständlichen Ausgang, sind auf der Folie 9 dargestellt. Das sind zum Beispiel die Merkmale von Ansprüchen, die für Adressaten relevant sind, was dann von der Argumentation her der Board benutzt hat, um die drei Klassifizierungsansätze Alpha, Beta und Gamma zu entwickeln. Es sind die Ausweisfragen, und zwar bei beiden Seiten des Zauns, nämlich beim Fremdkapital und beim Eigenkapital. Man hat sich unterhalten über Derivate, die in Eigenkapitalinstrumenten erfüllt werden, kurz über Ansprüche mit bedingten Erfüllungsarten und mit Angaben. Und wie ich eingangs auch sagte, zu einigen dieser Themen lassen sich Tendenzen erkennen, zu anderen sind diese Tendenzen zwar auch erkennbar, aber weniger scharf erkennbar. Ich würde dann aber jetzt einsteigen in die Argumentation, in das Thema relevante Merkmale von Ansprüchen. Dazu habe ich auf der Folie 10 mal versucht, diese Argumentationskette grafisch darzustellen, aber ich denke, ich muss dazu ein paar Ausführungen machen. Der Staff sagt, und der Board hat dem zumindest nicht widersprochen, gehen wir mal aus von den Zielen der Finanzberichterstattung. Was sind die Ziele? Das ist die Bereitstellung von Informationen über das Unternehmen. Diese Informationen, die müssen nützlich sein für die Adressaten. Und da schließt sich die Frage an, wer sind die Primäradressaten und was tun diese Primäradressaten? Und in Bezug auf das Wer, sagt es die Argumentation, ja, das sind die Inhaber oder die potenziellen Inhaber von Ansprüchen gegen das Unternehmen oder einfach gesagt die Kapitalgeber. Die Frage, was tun sie, beantwortet der Staff mit Erwerb, Halten und Veräußern von Ansprüchen gegen das Unternehmen. Das heißt, für die Informationen, die sie bekommen, die muss eine Qualität haben, damit die Adressaten entscheiden können, was von diesen drei Dingen sie tun. Wovon hängt diese Entscheidung ab? Diese Entscheidung hängt ab von den zukünftigen Rückflüssen an die Adressaten aus dem Unternehmen. Da diese aber natürlich ad hoc nicht bekannt sind, muss diese Entscheidung auf Erwartungen basieren. Und diese Erwartungen wiederum hängen davon ab, wie die Adressaten die zukünftigen Einzahlungen in das Unternehmen beurteilen. Darüber hinaus müssen die Adressaten dafür natürlich auch beurteilen, wie gut geht die Unternehmensleitung mit den Ressourcen des Unternehmens um. Aber viel wichtiger ist die Frage, welche Informationen helfen denn dabei, genau diese Beurteilung anstellen zu können. Und da ist die Conclusio, das sind die Eigenschaften der bestehenden Ansprüche gegen das Unternehmen, die das Potenzial haben, die zukünftigen Cashflows zu beeinflussen. Ausgehend davon hat der IASB-Staff und der IASB hat das auch so quasi abgesegnet, die relevanten Merkmale von Ansprüchen formuliert. Und das ist auf der Folie 11 dargestellt. Der Staff sagt nun oder fragt nun, was sind denn jetzt die Fragen des Investors? Und die sind in drei Klassen grundsätzlich eingeteilt. Nämlich die erste Frage ist, hat das Unternehmen die ökonomischen Ressourcen oder sind die ökonomischen Ressourcen vorhanden, um die Ansprüche bzw. die Verpflichtung des Unternehmens bei der Fälligkeit zu erfüllen. Daraus leitet der...
Vielleicht ist auch der falsche Zeitpunkt, aber wir sind jetzt gewechselt vom Adressaten zum Investor. Der Adressatenkreis ist ja für das IASB größer als der der Investoren. Aber hier fokussiert man dann tatsächlich nochmal speziell auf eine Sondergruppe der Adressaten. Oder ist es einfach nur Wording?
Okay, gut. Also was wollen die Adressaten wissen? Sind ökonomische Ressourcen vorhanden, um die Verpflichtungen bzw. Ansprüche des Unternehmens bei Fälligkeit dieser Ansprüche auch erfüllen zu können? Und daraus leitet der Staff abstrakt den Informationsbedarf ab, der auf der rechten Seite der Folie dargestellt ist. Wenn wir sagen Verpflichtung bei Fälligkeit, dann steht da eine Zeitkomponente drin. Das heißt, die Fälligkeit ist ja etwas, was zeitlich zu sehen ist. Ja. Ist das dann fällig, ist der Anspruch fällig vor der Liquidation oder ist der erst während der Liquidation fällig? Das ist der primäre abstrakte Informationsbedarf. Der sekundäre Informationsbedarf für diese Frage ist, was ist die Art des Anspruchs beziehungsweise was ist die Art der Ressource? Und das kann Geld sein, das können Güter sein, das können Dienstleistungen sein. Wenn die Fälligkeit vor der Liquidation ist. Die zweite Frage, Sind die ökonomischen Ressourcen denn in ausreichender Menge? Und Menge steht deswegen in Anführungszeichen, weil damit eigentlich ja nicht nur Menge allein, sondern auch der Wert oder die Höhe gemeint ist. Also sind diese ökonomischen Ressourcen in ausreichender Menge oder in ausreichendem Wert vorhanden, um sämtliche Ansprüche gegen das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen? Daraus leitet der Staff ab, dann ist der abstrakte Informationsbedarf der Art bzw. der Wert der geforderten Ressource. Und wie ich sagte, das kann alles Mögliche sein. Das kann Geld sein, finanzielle Vermögenswerte, die nicht Geld sind, Dienstleistungen, Güter. Und die dritte Frage, sind die Erträge, die die ökonomischen Ressourcen des Unternehmens generieren, ausreichend, um die sogenannten zugesagten Rückflüsse für die Kapitalüberlassung zu erfüllen? Der Staff spricht ja immer von Promised Returns und meint damit Rückflüsse, die fest zugesagt sind, mehr oder weniger. So, und daraus leitet der Staff ab, hier bedarf es einer Information über den Renditeanspruch in Bezug auf die Wert, auf den Wert bzw. die Höhe als Primärinformation. Und die Sekundärinformation ist die Rangfolge, nämlich dann, wenn der Renditeanspruch der Höhe nach unabhängig vom Ergebnis der Ressourcen ist. Ja, also beispielsweise eine Anleihe, die sagt, das Unternehmen muss im Jahr 5% Zins auf den Anleihebetrag bezahlen, dann haben wir hier einen Rückfluss aus diesem Anspruch, der unabhängig von den Ressourcen ist. Also das ist egal, was die Ressourcen des Unternehmens erwirtschaften, auszukehren sind 5% auf diese Anleihe.
Das haben Sie sehr gut jetzt dargestellt, weil vorher habe ich es nicht verstanden aus den Folien heraus, aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe den Eindruck, ich verstehe nicht, was die hier wollen und ob die ja nicht irgendwelche Sachen überkompliziert machen und Art der Ressourcen. Also hier wird für mich ein Riesenfeld aufgespannt und wir reden hier am Ende über EKFK-Instrumente. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der es nicht verstanden hat, was die hier eigentlich wollen. Ich habe auch auf der Folie 11 diese Unterscheidung Renditeanspruch. Ich hatte eigentlich den Renditeanspruch schon unter Frage 1, ökonomische Ressourcen, Verpflichtung bei Fälligkeit. Also Fälligkeit ist ja für mich nicht nur Tilgung, sondern am Ende auch Zins oder Dividende oder was ich. Also ich muss sagen, ich komme da jetzt sehr stark im Schwimmen.
Ich glaube, es macht Sinn, das mit der Folie danach dann im Paket anzugucken, mit der 12 dann. Also dann wird, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher, was da gedacht ist, was allerdings Ihre Bedenken nicht wesentlich rein wird.
Also ich habe an einigen Stellen, ich meine, wir hatten gerade den Zins gehört bekommen, der praktisch immer zu leisten ist. So. Aber gerade da gibt es ja dann nochmal unterschiedliche Regelungen, dass es gegebenenfalls unter bestimmten Situationen zu Zinsstundungen kommt, die dann nachträglich wieder gezahlt werden, entweder wenn ich dann erstmalig wieder eine Dividende zahle oder spätestens mit Rückzahlung des Instrumentes. Da muss ich sagen, da stoche ich auch noch so ein bisschen im Nebel, was bei solchen Instrumenten letztendlich dann gemeint ist. Ich kann erstmal verstehen, dass ich Instrumente habe, die im Rang unterschiedlich sind, nachrangig und so weiter. Wenn es um die Leistung der Zinszahlung, also der Coupons geht, da haben wir ja noch viel mehr Dimensionen, die sich potenziell eröffnen und die geregelt werden. Da sehe ich ehrlich gesagt noch nicht klar.
Dann würde ich mit der Folie 12 mal weitermachen. Das sind nämlich die drei Ansätze, die der Staff entwickelt hat, beziehungsweise der Board auch so akzeptiert hat. Die sind Alpha, Beta und Gamma. Beim Ansatz Alpha wird gesagt, das relevante Kriterium der Eigenkapital-Fremdkapital-Abgrenzung ist die Zeitkomponente. Beziehungsweise die Art des Anspruchs. Die Frage wird gestellt, ist hier eine Auskehr von Ressourcen vor der Liquidation erforderlich oder ist das Unternehmen zu einer Auskehr von ökonomischen Ressourcen vor Liquidation verpflichtet, dann handelt es sich nach diesem Ansatz um Fremdkapital, wobei alles andere dann Eigenkapital wäre. Das würde dazu führen, dass zum Beispiel in Eigenkapital erfüllte Anleihen in Eigenkapitalinstrumenten oder aktienerfüllte Anleihen dann im Eigenkapital auszuweisen wären.
Würde uns aber zum Beispiel für die Puttables, glaube ich, auch nicht helfen, ne? Weil ich die ja vorher schon...
Genau, für die Puttables würde das nicht, genau. Der Ansatz Beta...
Eine Frage dazu, was ich noch nicht verstanden habe, ist Art der Ressource. Das ist ja oben, also Zeitkomponente verstehe ich jetzt, Liquidation vor und nach, verstehe ich. Aber was ist Art der Ressource? Weil Also ich hatte noch mitbekommen, dass die Diskussion ja insbesondere auch darum ging, was ist eigentlich ein Ressourcenabfluss? Und das war dieses Thema variable Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten. Wo spielt jetzt das Thema Art der Ressource hier rein? Weil Sie hatten eben auch mal erwähnt, das kann ein Finanzinstrument sein, das kann Cash sein, sonstiger finanzieller Vermögenswert, kann aber auch ein Service sein, was weiß ich. Das habe ich.
Also die Art der Ressource ist letztendlich in jedem Ansatz vertreten, weil durch die Angabe darüber, was ich denn abführen muss, auch derjenige, der sich die Bilanz anschaut, ja feststellen kann, sind die Ressourcen überhaupt vorhanden in ausreichender Höhe. Also mal angenommen, es ist eine Anleihe, die auch in bar zu tilgen ist, aber auf der Aktivseite steht nur Anlagevermögen, ja, dann ist damit die Information verknüpft, wenn dieser Anspruch jetzt fällig würde, dann könnte das Unternehmen diesen Anspruch nicht erfüllen, ohne entweder einen neuen Kredit aufzunehmen oder aber ohne Assets zu verkaufen.
Ja. Aber das ist jetzt noch kein Differenzierungskriterium, oder?
Nee, also ich glaube, das ist auch kein Differenzierungskriterium, sondern das ist die Information, die dann gegeben werden soll. Also die Differenzierung ist vor und nach Liquidation und dann sind auch die entsprechenden Informationen über die Art der Ressource zu geben. So habe ich es verstanden.
Aber dann würde ja die Art des Rückflusses darüber entscheiden, welche Kategorie Eigenkapital oder welche Kategorie Fremdkapital ich hätte. Das heißt, wenn ich heute davon ausgehe, ich habe wirklich eine klassische Verbindlichkeit, dann würde ich unterschiedliche Verbindlichkeitskategorien haben, ob ich die in bar heute schon tilgen kann, weil ich genügend Barmittel auf der Bilanz hätte, oder ob ich Anlagevermögen verkaufen müsste. Das kriege ich nicht zusammen.
Vielleicht. Wenn ich mir die beiden Sachen anschaue und sage, alles, was du vor Liquidation auskehrst, und das müssen bestimmte Ressourcen sein, ist ein FK. Wenn ich jetzt mal Shares Settled Debt nehme, der wird ja wohl auch vor Liquidation, dann müsste das ja eigentlich FK sein, wird aber hier gesagt, ist EK, was für mich jetzt, sagen wir, den Schluss zulässt, dann ist die Ressource, die ausgeschüttet wird, nämlich Eigenkapital, auch wenn es variabel ist, also dann ist das EK.
Ja, dann
würde das für mich bedeuten, es ist die Zeit und die Art. Die Art ist die, wenn es Eigenkapitalinstrumente sind, selbst wenn sie variabel sind, ist es immer EK. Und der zweite Punkt wäre Liquidation. Also wenn dann nur bei Liquidation Cash ausgeschüttet wird, dann wäre es auch EK. Aber wenn es vorher ausgeschüttet wird, also Cash jetzt mal als oder Finanzinstrumente,
dann ist der Ressourcenbegriff an der Stelle in dem Ansatz möglicherweise nicht scharf genug definiert, weil eigentlich der Wort ja sagt, ökonomische Ressourcen oder andersrum, Aktien sind keine ökonomischen Ressourcen. Aber dann meinen die, aber wie gesagt, das ist auch nicht immer aus den Unterlagen und aus dem, was diskutiert wird, 1:100% ersichtlich, dann meinen die an der Stelle, die Art, wie der Anspruch erfüllt wird. Es können ökonomische Ressourcen sein oder es können Eigenkapitalinstrumente sein. Dann ist es wahrscheinlich eher so zu verstehen.
Das ist das, was man hier sagt, also jede Art von Verpflichtung, Eigenkapitalinstrumente, eigene zu begeben, ist EK. Auch wenn es vor Liquidation ist.
Spannender Satz. Eigenkapitalinstrumente, die EK sind. Woher weiß ich, dass es EK ist?
Aktien, ja, Eigenart. Aber nur nochmal, dann verstehe ich jetzt ungefähr, was der Ansatz war, weil ich hatte das mit der Art nicht verstanden.
Gut, der Ansatz,
um es hart auszudrücken, eigene Aktien sind keine Ressourcen in diesem Begriffsverständnis,
ja,
in diesem Modell.
Ja, ja. Das passt natürlich zum Framework, wo genau das auch festgestellt wird.
Ganz ja auch, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, ich fand den Ansatz nicht schlecht. Den haben wir auch vorher schon mal diskutiert. Für mich es gibt zwei Argumente. Ich kann natürlich sagen, Eigenkapitalinstrumente kann ich als Akquisition nutzen im Unternehmen, dann sind es eigene Ressourcen, aber ich würde sagen, dagegen spricht, und das überzeugt mich mehr, Eigenkapitalinstrumente, die ich ausgebe, betrifft das Unternehmen nicht. Das sind Dinge, die am Ende nur auf der Ebene der Anteilseigner eine Rolle spielen. Nämlich die müssen sich dann alles andere, was im Unternehmen ist, der Nettovermögenswert, den müssen sie sich mit anderen teilen. Also ich mache das Ganze auf der Ebene der zulasten oder zugunsten der anderen Eigenkapital oder Anteilseigner eigentlich. Und das ist für mich zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass man so argumentieren könnte.
Das bringt mich aber dann zu der schon häufig geäußerten Kritik zurück, dass man, bevor man eine Kapitalabgrenzung klären kann, man eigentlich zunächst die Perspektive klären muss, von der man das macht. Also nehme ich die Entity Perspective oder nehme ich im Grunde die Proprietary Perspective? Denn je nachdem, welche ich wähle, sage ich, dass die Gruppe der Anteilseigner Teil des gesamten Berichtsfeldes sind oder eben nicht des Berichtsfeldes sind. Ja, das heißt, hier fällt man praktisch eine Aussage darüber.
Dann würde ich noch schnell die Ansätze zu Ende erklären. Der Ansatz Beta geht auf das Kriterium Wert bzw. Höhe und sagt, ist der Anspruch vom Wert her unabhängig von den vorhandenen ökonomischen Ressourcen, handelt es sich um Fremdkapital, während der Rest Eigenkapital wäre. Und das würde zum Beispiel, Herr Kirsch, die Puttelbills sozusagen in das Eigenkapital hineindrücken. Und man hat dann einen Mischansatz entwickelt, der sich aus Alpha und Beta ergibt, nämlich der Ansatz Gamma. Und nach diesem Ansatz ist alles das Fremdkapital, was alternativ entweder eine Auskehr von ökonomischen Ressourcen vor Liquidation erfordert oder aber eine Auskehr bei Liquidation, aber dann ist der Wert unabhängig von den ökonomischen Ressourcen. Und dann ist der Rest, wäre dann sozusagen Eigenkapital. Und der Staff und der Board haben dann festgestellt, dass es hier wohl die höchste Übereinstimmung mit den Klassifizierungsergebnissen nach IRIS 32 gibt und hat nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus dem Grund, dass es hier eine Kombination der beiden Ansätze ist, sich auf den Ansatz Gamma quasi eingeschossen und gesagt, hierauf fokussieren wir uns. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass man im Diskussionspapier auch die anderen beiden Ansätze mit den jeweiligen Folgen bzw. Ergebnissen darstellen will. Aber es ist für mich ganz klar zu erkennen, dass der Board sagt, wir fokussieren uns bei dem Forschungsprojekt auf Ansatz Gamma.
Zwei Verständnisfragen dazu. Erste Verständnisfrage, dann werden die Puddlebills wieder raus, ne?
Korrekt.
Und B, zweite Frage, ist ja, dass nach dem Gamma-Ansatz schon mathematisch das Eigenkapital kleiner sein muss als nach einem der beiden anderen Ansätze?
Ja, das hat man nicht untersucht. Also das, diese Überlegung ist nicht angestellt worden. Das ist
aber systematisch so, ne?
Wenn ich da einen Ausnahmen habe, ist es kleiner. Aber es ist in der Tat so, dass wenn wir das noch schaffen, kommen wir noch später dran vorbei. Der Board hat ja auch eine gewisse Anzahl von Instrumenten und von Verträgen mal durchgespielt und allen Ansätzen gegenübergespiegelt und dann natürlich festgestellt, dass genau das bei den Puttables nicht hilft und dann überlegt, ja, bräuchten wir dann eben halt wieder eine Ausnahme. Ja, bräuchten wir auch eine Ausnahme zu den Foreign Currency Rights Issues, ja, weil das hier wäre unter Gamma eben auch ein anderes Ergebnis als unter IRIS 32.
Was macht denn, vielleicht habe ich Gamma noch nicht richtig verstanden, aber ich habe ein klassisches Fremdkapital, eine klassische Verbindlichkeit gegenüber einer Bank, die ich auch eigentlich in Cash zurückzahlen muss. Jetzt verändert sich mein Kreditrisiko und aufgrund dessen verhandle ich mit der Bank oder ich glaube selbst, dass ich diese Verbindlichkeit eben nur noch zu 80% zurückzahle, aber nicht im Liquidationsfall, sondern im ganz normalen Unternehmensfortführungsfall. Wenn ich das jetzt richtig lese, ist es eine Auskehrung vor Liquidation und der Wert ist nicht unabhängig von den Ressourcen, weil er ja gerade davon abhängig ist, wie ich mit meinen Net Assets stehe. Das würde zu einem sehr merkwürdigen Ergebnis führen. Also irgendwie kriege ich dieses unabhängig von den Ressourcen in einem solchen Fall noch nicht richtig zugeordnet.
Ja, aber da liegt ja sozusagen so eine Art Leistungsstörung vorher vor. Ja. Ja, und das ändert natürlich... Das ändert natürlich die Einschätzung. Nach IAS 32 würde man ja auch nicht sagen, das ist jetzt Eigenkapital. Ja, also das ist schon auch nicht so gemeint. Ja, das, wenn man sagt, der Betrag ist unabhängig von den finanziellen Ressourcen, dann bezieht sich das ja auf die 80% ja immer noch. Auch diese sind unabhängig von den ökonomischen Ressourcen des Unternehmens. Und ja, dass es vorher eine Verhandlung gegeben hat, ja, zwischen dem Unternehmen und dem Kreditgeber, der soll für so eine Klassifizierung auch nicht einschlägig sein.
Das erste ist nicht da, irgendwas vor der Liquidation?
Das erste ist, da ist gegeben. Auskehr vor Liquidation ist gemäß Vertrag drin.
Okay,
ja.
Okay.
Das reicht ja schon, um es dann FK. Wegen der Oder-Verknüpfung. Und wer dann so...
Ja, ja. Dieses Wert, diese Abhängigkeit von ökonomischen Ressourcen,
Das habe ich im Moment, ich hatte es gerade, aber jetzt habe ich es gerade wieder verloren. Das heißt ja jetzt nicht, das sind jetzt nur Instrumente drin, die mir eine fixe, also ich habe einen Zahlungsanspruch von mir, ist ein variabler Interest, aber feste Zahlungszeitpunkte und so weiter. Was sind diese Ressourcen? Weil wenn ich mal Shares puttable at fair value, wenn die jetzt nicht at fair value puttable wären, sondern Multiple von irgendwas, dann ist das ein Wert, der unabhängig ist von ökonomischen Ressourcen.
Ja. Ich würde es danach so lesen, ja. Es ist unabhängig von dem jeweiligen Nettovermögen der Gesellschaft an dem jeweiligen Bewertungsstichtag. Das heißt, ich habe eine Verpflichtung, die ist dann variabel, aber sie hängt nicht von dem Unternehmen, wie es steht und liegt, im Rahmen seiner Tragfähigkeit
ab. Aber das verstehe ich dann noch nicht at fair value, weil die Shares puttable, at fair value, damit meinen die den Nettovermögenswert des Unternehmens.
Genau, also bei Shares puttable at fair value ist Folgendes gemeint. Fair Value spiegelt ja den Wert der ökonomischen Ressourcen abzüglich des Fremdkapitals wieder. Ja, und somit ist der Betrag abhängig von den Ressourcen, weil der Wert des Fremdkapitals ja gedanklich fix ist. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ein Zirkelbezug ist und ich mache mir da auch mal einen Knoten ins Hirn. Das ist auf der nächsten Folie mal dargestellt. Denn dessen ist sich der ISB bzw. der Staff ja auch bewusst. Also Gamma steht hier, aber eigentlich ist es auch der Ansatz Beta. Beide Ansätze basieren eigentlich auf dem Begriff Residualwert, also das, was gerade viel Net Assets, Nettovermögen. So, was ist der Residualwert? Das ist dargestellt. Der Residualwert ergibt sich aus dem Wert der ökonomischen Ressourcen des Unternehmens, ja, zu einem bestimmten Stichtag, abzüglich der Ansprüche gegen das Unternehmen, die von diesen Ressourcen völlig unabhängig sind. So, und daraus, wenn man dann versucht, diese Ansätze zu formulieren, dann wird man immer wieder mit diesem Zirkelbezug konfrontiert, nämlich die Definition eines EK-Instruments oder was ist EK, beantwortet ja die Frage, was ist im Residualwert enthalten. Ja? Und die Definition eines EK-Instruments wiederum basiert auf dem Residualwert. Also das ist ein Zirkel, der immer hin und her geht und aus diesem Grund, meinte der Staff, ist es verständlicher, wenn man sich bei der Abhängigkeit vom Residualwert auf die Ressourcen, auf die ökonomischen Ressourcen bezieht, weil der Residualwert sich ja ergibt durch ökonomische Ressourcen nach Abzug einer ja, sozusagen feststehenden Größe. Und deswegen ist immer von der Abhängigkeit von den ökonomischen Ressourcen die Rede.
Also wenn man sich darauf beschränkt und sagt, das hängt alles nur ab vom Nettovermögenswert, das heißt, weil ich hätte jetzt mal gesagt, ressourcenunabhängig kann ich natürlich auch anders sehen. Also selbst wenn ich eine ganz normale Anleihe habe, natürlich am Ende ist die Frage, habe ich überhaupt noch genug Ressourcen, um die zu begleichen? Also das ist dann auch eine Rangfolgefrage, aber die spielt dann gar keine Rolle.
Die Rangfolge spielt schon eine Rolle. Das habe ich jetzt nicht mündlich erwähnt, aber auf der Folie 11 ist aufgemalt, dass auch die Rangfolge zumindest immer als Sekundärkriterium eine Rolle spielt. Die Rangfolge ist nur etwas, wo der Staff gesagt hat oder der Staff dem Board vorgeschlagen hat und der ISB dem auch zugestimmt hat, dass man die Rangfolge nicht über Klassifizierung sozusagen abbildet, sondern über Anhangangaben.
Wie wird denn in dem Ansatz Gamma, und das müsste da nicht ähnlich bei Alpha auch sein, das Thema Innenverpflichtung gelöst? Also ganz klassisch, keine Außenverpflichtung, ist eine Innenverpflichtung. Ich verpflichte mich, bestimmte Mittel, die ich in Wirtschaftsjahren erwirtschaftet habe, vor der Liquidation in was auch immer zu investieren oder beispielsweise einzustellen, um bestimmte Ressourcen an die Mitarbeiter auszukehren oder für Umweltschutzmaßnahmen etwas zu machen. Aber eine reine Innenverpflichtung würde, wenn ich den Ansatz richtig verstehe, ja eine Auskehr von Ressourcen klar vor der Liquidation sein und auch nicht abhängig von dem jeweiligen dann Nettovermögen. Ja, würden wir in der heutigen Denkweise niemals ins FK reinbekommen. Mhm. Würde das danach je nach als FK qualifizieren?
Kann ich jetzt auch nur spekulieren. Also diese Frage ist mir in den Bordunterlagen noch nicht begegnet.
Ich glaube schon, dass die Auskehr von Ressourcen vertragsbasiert irgendwie verpflichtend gegenüber externen sein muss.
Ja, das ist schon der Fall.
Ja, also das ist schon heißt, der Fall. Insofern Verpflichtungen existieren faktisch gar nicht.
Ich komme nochmal mit Ihrem zu rechten Hinweis auf die Oder-Verknüpfung. Ich bin nur den vorderen Bereich. Auskehr von Ressourcen vor der Liquidation.
Ist aber auch, glaube ich, kein Unterschied zum IAS 32 heute, weil da ist ja auch das Thema Zahlungsverpflichtung. Eine Frage, wie ist die Verpflichtung definiert? Das ist halt eine Verpflichtung.
Wenn draußen. Das dann mit dabei ist?
Ja, ja. Also das würde ich hier genauso verstehen.
Nee, aber dann muss man gar nicht spekulieren. Das ist mir jetzt nicht in die Gedanken gekommen, aber vielen Dank, Herr Weber. Das ist so natürlich, dass unter Gamma auch gesagt wird, relevant sind die sich aus dem Vertrag ergebenden materiellen Pflichten. Es muss ein Vertrag vorliegen. Ja, und bei einer Innenverpflichtung habe ich das nicht. Ja. So, letztendlich das, was auf der Folie 14 steht, habe ich Ihnen zum großen Teil auch schon gesagt, nämlich, dass die Ansätze alle im Diskussionspapier behandelt werden, der Board aber eine klare Präferenz für Gamma hat.
Und wenn Sie die Frage nicht beantworten können, weil mir ist klar, dass es alles. Aber wenn ich jetzt nochmal in den Gamma reingehe, den die anscheinend. Ich bin jetzt nochmal bei dem Thema, ich muss eigene Anteile begeben, variabel oder nicht. Dann würde ich sagen, Ausgabe von Ressourcen, nein. Oder Wert unabhängig von Ressourcen. Und da wäre jetzt meine Frage, weil wenn ich eigene Anteile weggebe, kann ich einerseits sagen, das sind nie Ressourcen, aber hier geht es ja um den Wert. Und wenn ich einen Eigenkapitalanteil habe, dann ist es natürlich abhängig vom Nettovermögenswert.
Das hängt davon ab, wie die Verpflichtung ausgestattet ist. Haben Sie eine Verpflichtung, eine fixe Anzahl von Aktien auszugeben?
Ich würde sagen, es ist eigentlich.
Dann ist der Wert abhängig von den Ressourcen, weil das, was letztendlich dem Anspruchsgegner ausgekehrt wird, ja, ist der Wert der Aktien. Bei Variabel nicht. Also wenn sozusagen feststeht, eine Anzahl Aktien im Wert von, dann ist der Wert fixiert und unabhängig von den Ressourcen damit.
Aber die Aktien sich sind. Gut, in dem Fall variabel, aber es gibt auch andere Variabilitäten, die nicht in dem Sinn, die würden dann immer, nur wenn der Wert gleich 1 Million Currency Units ist, und davon wird die Variabilität, dann wäre es EK, ansonsten wäre es FK, ansonsten wäre es immer EK.
Oder genau, wenn. Variabel abhängig vom Unternehmenswert, ne?
Variabel abhängig vom Unternehmenswert? Nein. Also wenn. Gehen wir auf das ganz einfache Beispiel zurück und bauen darauf auf. Ich sagte, wenn der Anspruch erfüllt wird durch die Ausgabe von 100 Aktien, dann ist der Wert dessen, was übergeht, der Wert von 100 Aktien. Und 100 Aktien sind ein Teil der ökonomischen Ressourcen. Also das ist Eigenkapital nach Gamma.
Also ein.
Weil der Wert dessen, was übergeht, ist vollständig abhängig von den ökonomischen Ressourcen.
Ja.
So. Wird gesagt, der Anspruch wird erfüllt durch eine Anzahl von Aktien, die einen Wert von 1000 hat, dann ist der Wert völlig unabhängig von den Ressourcen. Zwar die Anzahl der Aktien, aber nicht der Wert des Anspruchs. Und das ist das, worauf es ankommt. Nicht auf die Anzahl der Eigenkapitalinstrumente.
Bitte?
Ja.
Spaltet man denn dann solche Instrumente auf, die praktisch beide Eigenschaften haben, in Abhängigkeit meinetwegen des Aktienkurses hat man eine Linie, wo ich eine fixe Anzahl von Aktien liefere und dann wieder andere Linien, wo variable Anteile von, also eine variable Anzahl von Aktien geliefert wird, ist das dann in toto ein FK-Instrument oder ist es was, worum man denkt, dass man das dann wieder aufspaltet?
Also die Diskussionen um die Aufspaltung, die sind recht vielschichtig bislang gewesen. Alles das, was wir heute als Compound-Instruments bezeichnen, das soll, so wie ich die Diskussion verstehe, auch unter Gamma aufgespalten werden. Mhm. Ja, also ich habe zwar nirgendwo eine Entscheidung gelesen, dass Compound-Instruments genauso wie ein IAS-32 zu behandeln sind, aber es gibt an der einen oder anderen Stelle so eine Äußerung, beziehungsweise auch einen Nebensatz, wo da steht Components of Compound Instruments. Und daraus schließe ich, dass man die gemischten, dass man die zumindest, was den heutigen Stand der Aufteilung angeht, dass man die auch weiterhin aufteilt. Was Instrumente angeht, wie zum Beispiel freistehende Derivate, die sich so ein bisschen auch wie Eigenkapital verhalten, aber letztendlich kein Eigenkapital sind, dort hat man auch über Aufspaltung gesprochen. Zunächst sogar auch eine Aufspaltung, die dahin geht, dass man sagt, ein Teil ist Eigenkapital, ein Teil ist Fremdkapital, das hat der Board relativ schnell abgebügelt. Das steht im hinteren Teil der Präsentation, mal schauen, ob wir dazu heute noch kommen, wenn nicht, machen wir das später. Da hat man sich dazu entschlossen, dort auch drei Ansätze zu diskutieren. Also entweder, also generell auf freistehende Derivate, also wenn dort Eigenkapitalteile mit drin sind, dass man dann das innerhalb des Fremdkapitals in einer separaten Klasse ausweist oder ob man das innerhalb des Fremdkapitals nochmal aufteilt. Das sind zum Teil, glaube ich, mündet das in relativ komplexen Überlegungen. Der Board hat da meines Wissens keine klare Präferenz dazu, aber wir werden diesen Ansätzen im Diskussionspapier begegnen.
Was natürlich interessant ist, dass man dann, was Andreas auch gesagt hat, ich habe jetzt den Eindruck, die Kombination ist einmal eine Kombination aus Sicht des Unternehmens, ist der erste Punkt, und der zweite ist eigentlich eher aus dem Punkt des Investors oder Gesellschafters oder wie auch immer. Ne? Ich kombiniere eigentlich beides. Das ist ja auch ein bisschen.
Sie meinen, also die Investorensicht, meinen Sie, ist repräsentiert durch diese Anforderung, wertunabhängig von den Ressourcen oder nicht?
So würde ich das verstehen. Und der erste wäre der aus Unternehmenssicht.
Ja, aber ist ja nicht notwendigerweise. Also das Unternehmen hat ja auch, also kann ja auch sozusagen den Wert für sich in Anspruch nehmen. Also warum, verstehe ich nicht, warum ist das...
Aber der zweite Teil, wenn wir sagen, eigene Anteile sind eigentlich keine Ressourcen des Unternehmens, dann müsste eigentlich der zweite Teil, wertunabhängig von irgendeinem Beispiel, was wir eben hatten, variable Anzahl, müsste fürs Unternehmen irrelevant sein. Der wird ja im ersten Teil Ausgabe von Ressourcen vor Liquidation. Bei den Ressourcen würde ich jetzt mal sagen, das sind mal per se erstmal keine eigenen Anteile. Aber die werden dann im zweiten Teil aus der Sicht des Investors dann doch wieder teilweise angefangen.
Nee, warum? Weil also das würde ich so nicht sehen, weil es wird nur die Frage gestellt, was ist das, was das Unternehmen ausgeben muss? Also was muss das Unternehmen dem Investor oder dem Anspruchsgegner geben, damit der seinen Anspruch als erfüllt ansieht? Und das können einmal Ressourcen sein und das können eben das andere Ding, ja, also das können Eigenkapitalinstrumente sein.
Wenn ich als Unternehmen sage, so habe ich es jetzt erstmal verstanden, das ist ja Ausgabe von Ressourcen, das war ja der Ansatz Alpha. Das ist ja eher die Sichtweise, eigene Instrumente, Eigenkapitalinstrumente sind keine Ressourcen, unabhängig von der Anzahl. Ja, ja. Da gehe ich aus Unternehmenssicht und sage, das ist eher, ja, ist für mich keine Ressource. Jetzt im zweiten Ansatz sage ich, also, könnten doch Ressourcen sein. Aber für mich kann es ja keine sein, wenn ich das Unternehmen aus Unternehmenssicht schon gesagt habe, es ist keine Ressource, dann kann ich ja jetzt nur auf die Ebene des Anteilseigners gehen und sagen, was du da bekommst, der Wert, ist der abhängig vom Netto-Wert des Unternehmens oder nicht? Bestimmt sich der Wert nicht danach? Da bin ich doch dann eher wieder auf der Investorenebene und schaue mir das an. Habe ich praktisch Ansprüche an den Nettovermögenswert des Unternehmens, was man ja so auch klassisch als Eigenkapital, sage ich mal, gefühlsweise annehmen würde. Aber da bin ich ja eher auf der Investorensicht.
Ja, okay, ich verstehe Ihren Punkt. Ich denke, kann man so sehen. Ich finde, muss man nicht unbedingt.
Gut. Aber da kommen Sie bestimmt gleich noch drauf. Ich habe den Eindruck, man versucht jetzt hier so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge genau dasselbe zu machen, was in 32 sowieso schon drin ist.
Das ist genau auch, das Thema. Ist auch mein Punkt. Man sagt jetzt, wegen den Ausnahmen 16a bis d ist 32 verkorkst, kommt jetzt auf Gamma, weil der eine möglichst große Ähnlichkeit zu 32 hat und sagt, dann brauchen wir aber auch nach wie vor die Ausnahmen 16a bis d.
Vermutlich. Also das ist noch nicht entschieden. Also in der Tat, so ist es. Man hat festgestellt, der führt eben nicht 100% zu den gleichen Klassifizierungsergebnissen wie IAS 32. Warum ist das so? Weil bestimmte Ausnahmen, die IAS 32 bietet, unter Gamma-Ansatz nicht abgefangen werden.
Und die Gefahr besteht, dass man sich an anderen Fronten noch Probleme einhandelt, die man im 32er nicht gehabt hat. Mit bestimmten Finanzinstrumenten. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür. Aber die jetzt anders klassifiziert werden, worüber man vorher noch überhaupt nicht drüber nachdenken muss.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt von Guido zurückkommen mit der Frage Vermischung möglichst womöglich zweier Perspektiven. Wenn ich ein Kriterium wertunabhängig von Ressourcen habe, vermische ich da nicht zwei Dinge, nämlich einmal den Wert des Nettovermögens mit dem Wert, den die Anteile bei einer Marktnotierung haben. Die Fix-for-Fix-Regel baut darauf auf, dass ich ins Verhältnis setze, gibt es in irgendeiner Form eine Fixierung des Aktienpreises, ja oder nein. Das hat aber nichts zu tun mit der Frage, ist der Wert, der Anteilsanspruch, den ich auf das Nettovermögen habe, fixiert oder nicht. Hier scheint es eine implizite Annahme zu geben, dass der Aktienkurs stets den tatsächlichen Nettovermögenswert reflektiert. Und wir wissen, dass das natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Ja, es gibt ja genügend Beispiele, wo der Marktwert im Grunde genommen deutlich unter Buchwert liegt. Da muss man sich eigentlich schon die Frage stellen, was ist das für ein Ansatz, der im Grunde genommen etwas als ein Abgrenzungsprinzip postuliert, wo die Realität schon gezeigt hat, dass das offensichtlich gnadenlos in die Hose geht. Also da hätte ich extreme Bedenken, mich weiter auf so ein Prinzip zu stürzen.
Ja, aber das Prinzip ist ja tatsächlich nicht so fremd wie das, was wir derzeit in IS 32
haben. Das macht es ja nicht besser. Wir wussten alle, dass Fix for Fix in irgendeiner Form eine Missgeburt ist, ja.
Ich bin wahrscheinlich der Einzige am Tisch, der mittlerweile mit dem 32er, ich finde ihn nicht so fürchterlich. Ich habe bisher noch keinen besseren Ansatz gesehen. Die Leute reden seit 10 Jahren über Abgrenzungen und ich habe noch keinen besseren Ansatz gesehen. Ob der Gamma-Ansatz, ich meine, wenn auf Folie 25 steht drin, der einzige Unterschied ist dieser HSBC-Ding. Ansonsten kommt der genau bei dem raus, wo er bisher ist, nur anders ein bisschen im Anhang aufreißen. Ich meine, da können wir natürlich noch 10 Jahre drüber sprechen und dann kommen wir wieder zum Ergebnis. Also, bin da.
Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wo der Unterschied ist zu 32. Ich würde sagen, genau das, was im Gamma steht, ist jetzt 32. Vielleicht ein bisschen more sophisticated. Aber im Endeffekt ist einmal die Frage, wenn alles das, was abfließt an Cash, an Finanzinstrumenten und so weiter, ist eine Liability. Das steht jetzt schon in 32. Und dann kommt doch die Frage, die man genauer sich anschaut, was passiert denn jetzt, wenn du Eigenkapital ins Ende bist als Resultat? Und da geht man genau auf dasselbe Thema. Wenn es nämlich fix for fix ist und so weiter, ja, dann ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Wo ist der Unterschied in der Einteilung zum jetzigen 32?
Na, es gibt schon Unterschiede. Und die Unterschiede, die liegen vielleicht weniger in der Kapitalabgrenzung als im Ausweis. Denn du führst hier, du gehst jetzt von 2 auf faktisch 4 Kapitalklassen über. Du hast,
die Zulassklassen noch mit,
ne? Genau, du hast reines Eigenkapital, schmutziges Eigenkapital, reines Fremdkapital und schmutziges Fremdkapital.
Okay, aber vom Grundsatz her ist es doch genau dieselbe Klassifizierung.
Es ist EKFGA. Ja, die spannende Frage, die jetzt gestellt werden kann, ist, was machst du mit den Wertänderungen aus diesen Instrumenten? Routest du die auch über die G&V? Routest du die über OCI? Zeigst du die innerhalb des Eigenkapitals? Diese Frage sind ja noch nie expressis verbis geklärt. Im Augenblick sieht IAS 32 nichts anderes vor, als alles das, was im Fremdkapital steht, muss erfolgswirksam bewertet werden. Eine OCI-Variante gibt es gar nicht.
Gut, also wenn da jetzt am Ende noch, wurde ja gesagt, jetzt wird gleich noch in den beiden Kategorien nach Rangfolge unterschieden, aber was ist denn jetzt schmutziges oder nicht schmutziges Eigenkapital?
Das sind diese Dinge, die auf der Folie
17. Danke. Okay, dann. Also schmutziges Eigenkapital sind Eigenkapitalien, die sich nicht wie Aktien verhalten, und schmutziges Fremdkapital sind Fremdkapitalien, die sich auch ein bisschen wie Eigenkapital verhalten. Also das ist natürlich auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ganz deutlich, Ergebnis des Korsetts, was sich der IASB beim Aufsatz des Projektes selbst angezogen hat. Denn die haben gesagt, wir wollen nicht auf der grünen Wiese starten, wir wollen IAS 32 als Basis nehmen und wollen das lediglich, das ist kein Zitat, das stammt von mir, lediglich versuchen, das Prinzip, was zu der, oder das Prinzip des IAS 32 irgendwie robuster formulieren. So, und weil man das am Anfang gesagt hat, ist man jetzt in dieser Falle, dass man letztendlich nicht rauskommt. Man hat jetzt, natürlich hat man dann, das ist ja absolut richtig, man hat jetzt einen Ansatz, der führt genau zu den gleichen Ergebnissen wie IAS 32. Die Frage mit dem Ausweis, also dass man sagt, was tun wir mit schmutzigem Fremdkapital oder mit schmutzigem Eigenkapital, das ist meines Erachtens eine Frage, die man nicht notwendigerweise mit Ansatz Gamma beantworten muss, sondern die man auch in IAS 32 implementieren könnte.
Also für mich noch, nochmal übersetzt, es geht darum, dass nichts anderes rauskommt als nach IAS 32, dass es aber mit einem durchgängigeren Prinzip mit weniger Ausnahmen begründet wird.
Ja, wobei man, weil man relativ schnell den Eindruck gewinnt, dass das ohne Ausnahmen auch nicht funktioniert. Ja, ob das weniger, vielleicht ist es eine weniger, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es signifikant weniger ist als das, was wir im Moment haben.
Passt so ein bisschen in die Diskussion, die wir heute Morgen mit anderen Standards gehabt haben. Ein Riesenrad wird gedreht, ohne dass sich tatsächlich viel ändert.
Ich habe das Slide 15 und auch die 25 hinten so verstanden, dass es durchaus nicht hundertprozentig deckungsgleich ist und dass ich da schon einige Fallkonstellationen habe, wo es tatsächlich zu einer anderen Klassifizierung kommt.
Also auf der Folie 15, sind die Dinge dargestellt, wo es zwischen ihr ist 32 in Bezug auf Derivate, und zwar aber nur bei Derivaten, die zur Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten führen, zu anderen Ergebnissen kommen. So wie es da steht, ist es erstmal festgestellt. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass man jetzt schon eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann ist das so. Wir werden jetzt zum Beispiel in der ersten Spalte fixierter Geldbetrag und Nettoerfüllung Eigenkapitalinstrumenten, wir werden diesen Unterschied schlucken, wir werden den beibehalten oder wir werden auch da eine entsprechende Regelung finden, dass es wie S32 dann am Ende aussieht. Das kann ich nicht sagen. Das
ist ja noch schlimmer. Wenn ich auf der anderen Seite gebe ich mir ein robusteres Konzept, stelle fest, dass das robustere Konzept bei der Anwendung nicht zu dem Ergebnis führt, das ich mir wünsche, und dann fange ich an, dieses Prinzip aufzuweichen, um zu dem Ergebnis zu kommen, wo ich gestartet bin. Dann kann ich die ganze Übung ehrlicherweise auch sein lassen. Dann soll ich das alte Prinzip an.
Aber gut, vielleicht ist die Hoffnung, dass es weniger Nifrix geben muss.
Ja, das ist nämlich genau, ich glaube, das Problem, was wir im Moment haben mit EKF, wird dadurch ja sowieso nicht gelöst. Das Problem, das wir haben, sind nämlich die ganzen Optionen, die sonstigen Dinge. Immer wieder die Frage, kann ich mich einer Zahlung von Ressourcen entziehen oder wie auch immer? Und das wird hierdurch überhaupt nicht gelöst. Das ist doch eigentlich im Moment die ganze Diskussion, die wir haben.
Gut, aber dann bleibe ich wirklich wieder bei meiner Fundamentalkritik und weil ich es heute noch nicht gesagt habe und ich es in jeder Sitzung einmal sagen muss, ja, ich kann IAS32 nicht überarbeiten, wenn ich sage, wir halten an dem Fundamentalprinzip fest. Das funktioniert nicht. Ja, nein, überhaupt, ja genau, also dass ich im Grunde genommen bei einer dichotomen Kapitalabgrenzung bleibe, das kann nicht funktionieren. Ja, und ich meine, wenn ich mir mal überlege, wohin wir eigentlich sonst in Teilen der Rechnungslegung im Moment gehen, nehmen wir IFRS 16, da haben wir gerade die Dichotomie aufgebrochen und haben gesagt, jetzt haben wir nur einen Klassifizierungsgrundsatz und du bilanzierst eben entsprechend der graduellen Beteiligung, die du halt hast. Bei IFRS 17 machen wir genau dasselbe. Nur hier halten wir irgendwo krampfhaft an dieser Zweiteilung fest. Das ist die gleiche Problematik, die wir auch bei IAS 19 sehen. Ja, wo ich sage, ich habe diese Trennung in die beiden Extremfälle, reine beitragsorientierten, rein leistungsorientierten, alles, was dazwischen besteht an hybriden Plänen, das wird einfach mal irgendwo anders untergepflügt. Das ist genau das gleiche Problem. Es trägt einfach der heutigen Realität keine Rechnung mehr. Und deswegen glaube ich, ist das der falsche Aufschlag. Vielleicht eins sollte ich noch sagen. Wenn man das Thema Ethics Rights Issues tatsächlich killen will, und da scheint der Board im Augenblick mal zu stehen, dass er sagt, das will ich tatsächlich abschießen, dann muss ich sagen, Leute, ihr habt den Schuss echt nicht gehört. Also das Thema, was HSBC damals angebracht hat, 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise, wo die gesagt haben, ey Leute, wir wollen nur Geld aufnehmen. Wir wollen eine Kapitalerhöhung machen und das machen wir nicht nur in London, sondern machen wir an drei Kapitalplätzen auf der Welt. Da wird keiner bevorteilt und nichts. Und jetzt sagt ihr uns, ich soll zweistellige Milliardenbeträge durch die G&V pusten, ihr seid doch nicht ganz frisch. Glauben wir wirklich, dass das in einer Zeit, wo die Banken jetzt alle mehr Kapital brauchen, anders betextet wird? Es werden die gleichen Stimmen wieder hochkommen. Ja, und da muss ich einfach sagen, wer so taub ist, der hat irgendwie wirklich nicht begriffen, worum es geht. Ja, genau. Dollar, genau. Na, also ich denke halt wirklich, man muss hier an der Stelle einfach mal aufpassen, dass diese Narrow-Scope-Feinhudelei im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich das Problem adressiert. Das ist eine Bereinigung von Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Ob jetzt die Ausnahmeregelungen Fehler sind oder ob das Kernprinzip ein Fehler war, darüber kann man trefflich streiten. Aber es ist sicherlich nach vorne heraus nichts, wo ich sagen würde, jo, das trägt in irgendeiner Form für die nächsten 10 Jahre. Es ist absehbar, dass wir uns dem Standard weiterhin widmen werden.
Vielleicht noch, um es etwas zu nuancieren. Also ich erkenne natürlich auch an, dass in den letzten Jahren das permanent beim IFRIC angekommen ist. Ich muss sagen, wenn ich jetzt mal zurückdenke, und ich war früher bei Siemens mal für das Thema auch mit zuständig, wie häufig wir in den letzten, sage ich mal, seitdem ich bei Siemens bin, seit 2004, wie häufig wir uns mit diesen Fragen ernsthaft beschäftigt haben, ich glaube, da würde ich sagen, mir ist nicht ein wirklicher Fall bekannt. Wir haben 2006 Hybridkapital ausgegeben. Da haben wir genau die Punkte, die der Martin eben angesprochen hat, auch diskutiert. Bei uns war es aber so, dass wir quasi dann zu der Einschätzung gekommen sind, es ist tatsächlich Fremdkapital, eben aufgrund der Ausgestaltung auch. Das war so das einzige Fall. Und das würde ja sogar nicht mal dieses Thema hier adressieren mit der Ausgabe von Aktien. Von daher muss ich sagen, dass ich zumindest die Anzahl der Fälle, in denen sich das IFRIC damit hat befassen müssen, kann ich zumindest nicht repräsentieren aus meiner Unternehmenserfahrung heraus. Und deswegen muss ich sagen, dass für uns diese anderen Themen, gerade IAS 19, ja, das ist etwas, da würde ich sagen, da gibt es kein Unternehmen, was nicht täglich sich eigentlich mit dieser Frage irgendwo stellen muss. Bei dem IAS 32-Thema, das ist doch ein spezifisches Thema. Es gibt ja gar nicht so viele, müssen wir auch mal fairerweise sagen, es gibt ja gar nicht so viele Unternehmen, die dann permanent irgendwelche fancy Instrumente ausgeben, wo sie mit eigenen Aktien das dann machen. Das sind klassischerweise normalerweise Wandelanleihen, Optionsanleihen. Ich weiß, da gibt es dann auch, wenn ich dann irgendwie noch einen Collar oder sowas reinhaue, dann gibt es dann wieder Fragestellungen und so. Aber ich meine, das ist auch, das haben wir auch in den letzten 12 Jahren, seitdem ich da bin, um es zu wiederholen, hat einmal eine Wandelanleihe rausgegeben, dann gibt es mal eine Optionsanleihe, jetzt mal bei Osram, da haben wir dann Osram abgespalten, das war eine spannende Frage auf jeden Fall. Aber so, also ich würde sagen, meint der Puls bei Siemens ist da nicht so extrem.
Also ja, also natürlich, ich gebe dir recht, dass das nicht so prominent ist wie IAS 19 bei jedem Unternehmen, mit was ein bisschen historische Tradition hat. Aber ich glaube, schon allein auf Basis von regulatorischen Gründen in Bezug auf Eigenkapitalquoten, optimalen Finanzierungsstrukturen, nehmen diese Instrumente zumindest zu. Wir haben heute Morgen auch mal darüber gesprochen, was ist denn eigentlich die Vision und worum sollte man sich zukünftig kümmern. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass man eher bei Plain Vanilla bleibt. Deshalb ein Thema ist es. Ob es das Dominierendste sein soll, hat man dahingestellt.
Voll nur, was ich eben vergessen habe zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie, nachdem das Thema, Andreas, du hast ja auch mal ein schönes Papier dazu geschrieben, ne? Genau, also das Thema wird ja schon die letzten 20 Jahre sinngemäß beackert und da ist noch keiner mit, ich habe noch nie irgendjemanden anders gesehen, auch mal Freestanding sozusagen, wo ich sage, oh wow, das sieht aus wie der große Wurf. Wenn ich mir dagegen, um das nur zu kontrastieren, IAS 19 ansehe, da würde sogar ich bin ziemlich dumm, mir Vorstellungen machen können, wie man das Thema grundsätzlich angehen könnte. Aber hier sehe ich, die Vision ist für mich einfach so weit weg, dass ich die Gefahr sehe, und jetzt auch mal im Interesse des Standard-Setters, dass der Standard-Setter sich wieder an einem Thema austobt, wo die Constituency ihm nachher die Pfanne nimmt, aber dermaßen durchs Gesicht zieht, dass ich dann gerne die Warnung auch vorher aussprechen würde.
Naja, sagen wir mal so, teilweise wird es ja auch schon anders gesehen. Interessant ist ja mal zu evaluieren, was sagt denn jetzt das IASB, was Eigenkapital ist und wie wird von den Ratingagenturen, wie werden bestimmte Kapital ja gesehen. Und da eröffnet sich ja gerade ein Spannungsfeld, weil insbesondere bei bestimmten Instrumenten, die als reine Fremdkapitalinstrumente vom IASB gesehen werden, bei den Ratingagenturen, die in bestimmten Quoten entweder zu 100 oder zu 50% als Eigenkapital gesehen wird. Und da, das ist auch spannend, dieser Diskussion oder Frage mal nachzugehen, wo kommt das Ganze denn her? Weil entweder ist der Standardsetter an der Stelle zu pingelig, was Eigenkapital ist, oder man möchte ökonomisch im Sinne der Ratingagenturen damit etwas anderes ausdrücken. Und das wird hier meines Erachtens, gut, ich meine, es gibt zwar die drei Ansätze, aber es wird eben nicht reflektiert und mal untersucht, wie gehen denn eigentlich die Adressaten oder ein Teil der Adressaten damit um? Also was werten die als Kern oder Eigenkapital des Unternehmens?
Also ich finde das Thema schon sensibel, weil es in viele Kennzahlen eingeht und weil darauf geguckt wird. Und für Banken ist es ohnehin sensibel. Und deshalb liegt mein Augenmerk darin, dass man möglichst wenig kaputt macht, indem man so einen neuen Ansatz entwickelt. Und wenn jetzt das IASB das Ziel hat, möglichst wenig Veränderungen kommt gegenüber IAS 32, dann finde ich das erstmal gut. Und wenn ich sehe, dass das Thema Economic Compulsion raus ist, dann finde ich das auch gut. Alles Weitere muss man sehen, aber dann fragt man sich wirklich, wieso wird jetzt da ein Riesenrad gedreht, was potenziell noch irgendwie wieder zu Auslegungsschwierigkeiten führt. Wir haben jetzt in IAS 32 eine längere Tradition und ich glaube, jeder hat sich damit irgendwo zurechtfinden können und arrangieren können.
Ich würde mal, also ich weiß auch nicht, warum die Zielsetzung die ist, oder vielleicht anders angefangen. Was ich nicht schlecht finde, was du auch gerade gesagt hast, ist, wir wollen jetzt nicht eine vollkommen neue Theorie aufmachen und wir wollen vielleicht auch die klare Unterteilung EKFK aufbrechen. Ich glaube, das würde auch keinem am Ende helfen. Also da finde ich in Ordnung, dass man sich orientiert an dem jetzigen 32. Dass man dann aber hingeht und sagt, ich versuche jetzt auf Biegen und Brechen genau dasselbe rauszubekommen mit dem Gamma-Ansatz, merke dann, ich habe vielleicht jetzt ein Prinzip, was etwas besser ist, aber dann mache ich wieder die Ausnahmen, das ist für mich, also dann kann ich auch aufhören. Ich hätte mehr Sympathie für das, was in Alpha gesagt worden ist. Da bleibt man bei mir bei der jetzigen Unterscheidung. Man hat aber gewisse Dinge und nimmt dadurch ein bisschen Dampf vom Kessel bei der ganzen Frage, wenn ich Eigenkapitalinstrumente begeben. Eigene. Da nehme ich Dampf aus dem Kessel. Und da habe ich auch für mich ein Prinzip, nämlich aus Unternehmenssicht, habe ich einen Abfluss von Ressourcen, ja oder nein? Eigenkapitalinstrumenteabgabe, nein. Der Rest, ja. Habe ich eine einfache Unterscheidung. Ich würde auch teilweise Finanzstrukturierung, die im Moment sehen, die sich genau daran orientieren, variable Anzahl von Aktien, ja oder nein, und muss ich da zahlen? Da würde ich einen großen Teil sehr wahrscheinlich rausnehmen. Ich würde nicht alles lösen, ist mir klar. Aber da hätte ich dann ein Thema, wo ich relativ nah am jetzigen 32 bin, nicht allzu viele Änderungen, vielleicht sogar ein bisschen mehr EK, ist auch nicht schlecht. Hätte aber, glaube ich, ein klareres Prinzip, ein einfacheres, müsste auch keine großen Ausnahmen machen, so wie ich es im Moment verstehe. Also ich hätte jetzt sehr beim Alpha jetzt nicht das große Thema. Was man noch machen kann, und das finde ich auch nicht schlecht, ist dann sich zu überlegen, im Anhang oder so nochmal klarer darzustellen, Reihenfolgen und so. Das ist sicherlich auch eine wichtige Information, da kann man mehr machen, als es im Moment gibt. Aber ich sehe jetzt, nach dem, was wir gerade diskutiert haben, eigentlich wäre ich eher in dem Camp Alpha. Gamma ist für mich much ado about nothing, ja, und ganz schlimm. Also da finde ich, von allen drei, die hier stehen, wäre für mich Gamma der allerschlimmste Ansatz, muss ich sagen.
Aber bei Alpha ist es schon auch so, dass man, wenn man zumindest einen Teil von den Puttables im EK haben will, auch wieder eine Ausnahme bräuchte. Weil nach Alpha sind die Puttables alle im Fremdkapital. Also der Staff meint ja hier sogar, dass Alpha und Beta im Gegensatz zu Gamma die Ansätze sind, die zu den deutlichsten Unterschieden zu IAS 32 führen. Ja. Ich hätte es gern noch vorhin geklärt, wie wir jetzt weiter vorgehen. Also ich habe es ja fast geschafft bis zum vierten Kapitel, Ihnen das vorzustellen. Alles, was danach kommt, da sind wir auch schon mal teilweise dran vorbeigekommen. Da ging es um die Compound-Instruments, da ging es um die freistehenden Derivate. Es ist noch nicht alles en Detail behandelt worden und ich hätte gerne noch mal ganz kurz in Vorbereitung auf die nächsten Sitzungen gehört, wie sind so Ihre Wünsche? Wollen wir das, möchten Sie das gerne vor dem Erscheinen des Diskussionspapiers nochmal ein Update bekommen? Ich halte es für durchaus hilfreich, weil wenn das Diskussionspapier einmal draußen ist, dann läuft die Uhr und dann ist sicherlich immer 180 Tage Kommentierungsfrist, ja, aber das sind ja, 3-4 Sitzungen und ich kann mir vorstellen, dass es sehr umfangreich wird.
Vor allen Dingen hätten wir auf diese Art und Weise noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das eine oder andere. Also wir haben das Thema ganz kurz bei ASAF besprochen. Der IASB hat die Standardsetzer gefragt, was sie dem IASB einen Rat geben würden, wen man denn noch befragen sollte, wo man Outreach machen sollte. Und wir haben die Ratingagenturen angesprochen, wir haben die Regulatoren angesprochen, und zwar sowohl die Wertpapier- wie auch die Finanzmarktaufsichten. Und wir haben diejenigen Jurisdiktionen angesprochen, in denen bekannt ist, dass es ein Problem gegeben hat, eben zum Beispiel Deutschland mit den Puttables. Ihr müsst doch wahrscheinlich irgendwo wissen, wo ihr den größten Schaden auslöst, wenn ihr hier das Prinzip ändert. Dann geht doch mal an diejenigen Constituencies und besprecht das mit denen. Und die werden euch schon was erzählen.
vielleicht auch einschließlich der NIFRIX, die zwischendurch mal gelaufen sind, ob man daraus noch irgendwas lernen kann aus den Anfragen, ob man die damit covern würde oder nicht. Ne? Und vielleicht noch eine Bemerkung, Marco, zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, grundsätzlicher Ansatz, Dichotom. Ich glaube, dass das, was da im Moment im Ausweis passieren soll oder vorgeschlagen wird, auch nicht zu unterschätzen ist. Das sah so ein bisschen schnell aus, schmutziges Eigenkapital, schmutziges Fremdkapital, aber da haben wir schon mal vier Kategorien. Und ich glaube, dass so ein Ansatz deutlich aussichtsreicher ist, als wenn man jetzt von vornherein das was ganz aufgemacht hätte und sagt, man strukturiert die gesamte Passivseite nach bestimmten Anspruchsgruppen oder wie auch immer, ohne dass man noch irgend so was Ähnliches wie eine klare Eigen- oder Fremdkapitalgrenze zumindest gestrichelt irgendwo sieht. Also ich glaube, das kann in die Richtung schon ein Stück weit helfen, ohne dass es wirklich befriedigend ist.
Ja, kann es, aber ich glaube, der Lackmustest kommt in der Tat dann, wenn man sieht, was die User damit machen. Das heißt, ich bin kein Freund von Regelungen, wo der IASB mir vorschreibt, es gibt genau diese vier Kategorien mit diesen drei Trendzeilen und das interessiert da draußen keine Sau. Weil jeder sofort anfängt, in irgendeiner Form die Passivseite wieder zu frisieren, diesen Posten dahin zu gliedern, den dort wegzustreichen. Ja, ich meine, das ist jedermanns gutes Recht, nur dann brauche ich mir die Übung von vornherein nicht großflächig zu machen. Ja, mal abgesehen davon, dass ich, sage ich mal, in der Kapitalseite sicherlich relativ schnell die Bereinigung hinbekomme. Wenn aber diese Kapitalien auch noch Erfolgswirkung nach sich ziehen, dann bin ich mal gespannt, wie die denn dann bereinigt werden.
Also ich habe, wenn ich das weiterblätter, ich habe es mit Sorge gesehen, wie komplex nachher die jeweiligen Disclosures werden, sowohl auf der Bilanz als auch nachher die zusätzlichen und dann auch die Differenzierung, was ist OCI, was ist nicht OCI. Und wenn ich mir, mir vorstelle, wir haben so Net Debt Disclosures bzw. Reconciliations, dann bin ich sofort dabei und sage, welcher Teil ist jetzt schmutziges Eigenkapital und welcher ist gutes Eigenkapital, beim Fremdkapital genauso und welche Drittel oder halb 50% Regeln, wenn ich noch darauf ein, das ist eine sehr deutliche Komplexitätssteigerung und wir haben es jetzt in der Diskussion schon festgestellt, es ist unheimlich schwer zu greifen, was heißt diese Abhängigkeit von den Ressourcen und ich glaube, dass nachher diese zusätzlichen Klassifizierungen und Disclosures wahnsinnig anstrengend sein werden, nicht trennscharf sind und eigentlich ein Thema, was man über die Klassifizierung erreichen will, dann über ja, also die Unterscheidung in der Definition in Klassifizierung und Disclosure ausgelagert werden. Und das ist nicht der richtige Weg.
Und ich glaube, die Hoffnung, die damit verbunden wird oder die man damit verbinden könnte, ist, dass der Adressat, User, der Abschlüsse zumindest eine Chance hat, anders zu klassifizieren, indem er eben eine stärkere Differenzierung auf der Passivseite sieht und sagt, okay, die Dinge, die sind jetzt oberhalb oder unterhalb der Linie, ich sehe es aber genau umgekehrt. Dann in den meisten Eigenkapitalstrukturierungen wird ja zunächst noch ein bisschen hin und her geschaufelt. Wird ja nicht unmittelbar das Eigenkapital so übernommen, wie es auf der Bilanz steht.
Wenn ich das machen will, dann müsste ich auch die daran hängenden Erfolgswirkungen mitgeben, denn ansonsten kann ich das nicht sauber fortschreiben.
Ne? Ja, das ist ja das Problem, was wir analytisch eigentlich immer haben, wenn wir da umsortieren. Das können wir für eine Momentaufnahme natürlich tun, aber das im Zeitablauf mit genau diesen Wirkungen kriegt man es nicht hin.
Gut, dann würde ich an der Stelle den Punkt mal beschließen und Ihnen in Aussicht stellen, dass wir im März wahrscheinlich nicht das Thema auf der Agenda haben, aber wahrscheinlich im April, spätestens im Juni nochmal.